Wenn Durchfall, Erbrechen oder Juckreiz bei deiner Katze immer wieder Thema sind, liegt es nahe an eine Futtermittelunverträglichkeit oder Allergie zu denken. Doch wie bekommt man heraus, ob wirklich das Futter der Übeltäter ist? In dieser Podcast-Folge spreche ich mit der Fachtierärztin Dr. Melanie Thees über die Frage: Futtermittelallergie? Ja oder nein?
Der Miau-Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Ich spreche heute mit Fachtierärztin Dr. Melanie Thees über das spannende Thema Futtermittelallergie, ja oder nein. Und da wir mit Melanie hier im Katzenpodcast in der Vergangenheit noch gar nicht gesprochen haben, möchte ich sie ganz kurz vorstellen. Melanie ist Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik und seit über 10 Jahren in der Ernährungsberatung für Hunde und Katzen tätig. Sie berät seit August 2022 online oder telefonisch in ihrer eigenen Ernährungsberatungspraxis. Zuvor hat sie an der Ludwig-Maximilian-Universität und bei Futtermedicus gearbeitet. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir dich jetzt hier dabei haben, Melanie, denn das Thema Futtermittelallergie, das kommt immer mal wieder so ins Gespräch, wenn man irgendwas bei der eigenen Katze beobachtet, was man da nicht haben möchte. Herzlich willkommen, Melanie.
Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich.
Wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen überlegt, worüber wollen wir sprechen, und wir werden diese Podcast-Folge dazu nutzen, auch ein bisschen Fragen zu sammeln, denn unsere Community, also alle, die hier zuhören, haben die Gelegenheit, uns Fragen zu schicken, denn wir planen ja für den Herbst-Winter diesen Jahres noch einen kleinen Experten-Talk gemeinsam zu machen, wo du uns dann nochmal unsere konkreten Fragen zu diesem Thema beantworten wirst. Erzähl mal ein bisschen als Einstieg, wie häufig kommt das bei dir so im Alltag vor? Muss ich mir das vorstellen, wenn es um Katzenernährung geht und du bist da ja die Expertin, dass quasi jeder Zweite mit seiner Katze, der bei dir ankommt, sagt: Oh Gott, ich vermute, ich habe hier eine Futtermittelallergie bei meiner Katze. Kann man das so sehen oder wie sieht das im Konkreten bei dir aus?
Ja, tatsächlich sehr selten kommt das vor. Meisten Katzenbesitzer, die ich habe, kommen wegen einer Nierenerkrankung oder Lebererkrankung zu mir, und manche wagen den Schritt zu einer selbst zubereiteten Ration. Das sind so Beweggründe von Katzenbesitzern. Eine Futtermittelallergie bei der Katze, da würde ich sagen, das kommt vielleicht einmal alle 2 Monate vor. Also es ist äußerst selten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach daran liegt, wie sich so eine Futtermittelallergie bei der Katze äußert und dass es eben schwer ist, sie als solches zu erkennen.
Was wären denn so typische Anzeichen, die man so zu Hause bei seiner Katze beobachten kann, wo es dann zu einem Verdachtsmoment kommt sozusagen?
Ja, also die meisten Katzen reagieren tatsächlich über die Haut. Sie zeigen verstärkten Juckreiz, besonders im Kopf- und Halsbereich. Mhm. Und können sich dabei natürlich auch selbst verletzen, wenn sie sich kratzen. Das entzündet sich dann auch leicht, weil die Krallen jetzt nicht unbedingt der sauberste Ort sind. Und manche Katzen neigen dann auch dazu, sich so weit abzuschlecken, zu putzen, dass es dann zu einem, ja, zum lichten Fell kommt oder sogar zu komplett nackten Hautpartien. Mhm. Das passiert aber nicht so offensichtlich. Also bis man das dann bemerkt, vergeht doch einiges an Zeit, weil die Katzen jetzt nicht zwangsläufig vor einem dieses verstärkte Putzverhalten zeigen, sondern gerne im Verborgenen. Mhm. Das macht es ein bisschen schwierig. Und bis man dann auch im doch noch sehr dichten Fell einer Katze die ersten Läsionen, also Verletzungen sieht, das dauert natürlich auch einige Zeit. Das macht es ein bisschen schwierig. Manche zeigen zusätzlich auch noch Magen-Darm-Symptome. Bei der Katze ist es besonders häufig, dass man da Erbrechen sieht. Ist beim Hund tatsächlich eher anders. Also die haben eher mal einen Durchfall, einen dauerhaften Durchfall. Katzen eben Erbrechen. Aber auch nicht so, dass man sagt, okay, immer 5 Minuten, nachdem man dieses Futter, worauf sie allergisch reagiert, füttert, dann kommt es zum Erbrechen oder immer eine Stunde später. Sondern das kommt ja darauf an, wie stark jetzt der Magen-Darm-Trakt gereizt ist, wie oft sie vielleicht auch schon erbrechen musste, wie lange sie schon Kontakt hatte zu dem Futter, auf das sie da eben reagiert. Und so kann es eben sein, dass sie nur auf ein bestimmtes Leckerli zum Beispiel reagiert und dann erst 2-3 Stunden später erbricht, dann findet man schwer den Zusammenhang. Und da Katzen, je nachdem, wie viel Fell sie halt aufnehmen, auch so relativ häufig abbrechen müssen. Für manche Katzenbesitzer das vielleicht auch als normal angesehen wird, dass eine Katze ab und an abbricht, ist das eben auch etwas schwieriger. Was natürlich toll ist, also toll jetzt nicht für die Katze, aber für die Diagnostik, wenn sie beides zeigt. Also wenn sie sehr, sehr regelmäßig erbricht, und was zusätzlich
ist das? Also kannst du das mal so auf eine Woche beschreiben? Was heißt denn regelmäßig?
Wenn es das Hauptfutter ist, dann würde sie ja täglich erbrechen. Also
täglich einmal wäre dann diese Regelmäßigkeit, die man dann da sehen kann.
Genau. Und sie würde natürlich dann nicht sowas wie einen reduzierten Appetit zeigen oder sie würde nicht schlapp werden davon, sie würde jetzt nicht müde sein oder sich zurückziehen zwangsläufig, weil dieses Erbrechen jetzt eben nicht mit einer Infektion einhergeht, sondern eben aufgrund dieser Allergie. Und wenn man das Allergiefutter oder das allergieauslösende Futter erbrochen hat, dann geht es ihr ja sozusagen wieder gut. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Unterscheidung zu einer Infektion. Und der Idealfall wäre natürlich, dass sie eben beides zeigt, also dass sie sich vermehrt kratzt, dass sie vielleicht auch vermehrtes Putzverhalten zeigt und dass es eben auch noch zu solchen Magen-Darm-Symptomen kommt. Was ich bei den Magen-Darm-Symptomen noch sagen wollte, ist, was man beim Kot sehen kann, also wenn sie Durchfall zeigt, das ist eben eher so eine Art Dickdarm-Durchfall. Das heißt, man sieht auch öfters mal so Schleimauflagerungen von der Dickdarmschleimhaut und auch frisches Blut kann dabei sein, auch aufgrund der Schleimhautverletzungen. Mhm. Und das ist vielleicht dann auch noch so ein Hinweis, auf den man achten kann.
Aber grundsätzlich gibt es ja unheimlich viele einzelne, kleine, manchmal auch versteckte Symptome, die man da angucken muss, die auch alles mögliche andere sein könnten. Wie würdest du denn die Reihenfolge bewerten? Ich meine, ich denke, erstmal ist wahrscheinlich der Weg, man merkt, es stimmt irgendwas mit der Katze nicht und geht zu seinem Haustierarzt, lässt die Katze untersuchen und probiert dann wahrscheinlich einiges aus. Man macht Blutuntersuchungen und so weiter und so fort. Und wenn man dann da nicht weiterkommt, bist du dann eine der nächsten möglichen Anlaufstellen, so muss man es ja wirklich ausdrücken, weil man könnte ja sonst auch noch mal in Richtung Dermatologie direkt gucken gehen. Wann ist denn der Verdachtsmoment so zielsicher oder so wahrscheinlich, dass man sagt, es wird wohl wahrscheinlich ums Futter gehen?
Ja, also wenn es sich um solche Hautsymptome handelt, dass sie eben diesen verstärkten Juckreiz zeigen, dann kommt man natürlich als erstes mal auf Parasiten, auf Flohbefall zum Beispiel. Und man muss auch sagen, alle Katzen, die jetzt diese Hautsymptome haben, die zeigen, da sind diese Hautsymptome ja zu 30% zurückzuführen auf so eine sogenannte Flohspeichelallergie oder Flohstichallergie, Allergie. Die zweithäufigste Ursache ist aber tatsächlich dann schon die Futtermittelallergie. Das heißt, wenn man jetzt solche Hautsymptome hat, würde man als erstes gegen Flöhe behandeln, würde natürlich auch eine Untersuchung machen, ob da noch andere Parasiten sein könnten.
Also zum Beispiel Milben, was gibt's noch?
Richtig.
Da draußen.
Es gibt sogenannte Haarlinge zum Beispiel, genau, Läuse, genau. Also sowas kann man auch haben. Ziemlich fies. Aber wenn das ausgeschlossen ist vom Tierarzt, dann würde ich schon recht schnell den Verdacht auch auf eine Futtermittelallergie lenken und dann daraufhin behandeln. Genau.
Ist das schwierig? Also ich bin selbst Allergiker gegen alles Mögliche, also vor allem gegen Gräserpollen und alle Pollen, die da so rumfliegen. Und ich kann mich noch dunkel dran erinnern, als das festgestellt wurde, gab es so ein paar Tests, die man machen konnte. Einmal Hautpieksen, Ritzen, das war dann aber nicht genau genug. Dann hat man mir Blut abgezapft, hat da nochmal geguckt. Das hat aber nicht mit den ersten Testergebnissen übereingestimmt. Wie sieht es denn da bei der Katze aus? Was haben wir denn da überhaupt für Möglichkeiten?
Eigentlich nur eine, die sogenannte diagnostische Therapie, also dass man eine Ausschlussdiät verfüttert und wenn damit sich die Symptome direkt verbessern, dann weiß man das, also dann weiß man zwar noch nicht, dass es wirklich eine Futtermittelallergie ist, aber dann erhärtet sich dieser Verdacht und dann muss man nochmal das Futter verfüttern, dass es das sozusagen in Verdacht stand, das Allergen zu enthalten. Wenn die Symptome wieder zurückkommen, dann sieht man, okay, da ist wirklich ein Zusammenhang zwischen diesem Futter und der Symptomatik. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es eine Futtermittelallergie ist. Denn wie du schon angesprochen hast, es gibt ja noch jede Menge andere Allergien und die können eine ähnliche Symptomatik auslösen. Da ist es eben schwer, das zu differenzieren über Bluttests oder eben Hauttests. Die sind oftmals gar nicht so aussagekräftig, zum Teil auch nicht so durchführbar bei der Katze, muss man sagen. Vielleicht auch ein bisschen zu invasiv, ne? Und da ist jetzt so eine Ausschlussdiät deutlich leichter umzusetzen.
Trotzdem immer noch recht schwierig, wenn ich mir so die Katzen anschaue, die ich kenne und kennengelernt habe. Das Thema Fütterung ist ja eh schwierig und auch Futterumstellung ist schwierig. Und wenn ich mir so vorstelle, okay, ich muss jetzt auf Leckerchen verzichten, das ist bei der einen oder anderen Katze auch mit einem hohen Frustpotenzial verbunden. Wir haben da hier immer Glück gehabt, aber ich kenne Katzen, die sehr vehement sein können, wenn sie ihre Leckereien nicht bekommen. Und das fällt ja dann quasi auch weg, wenn, so stelle ich mir das zumindest vor, oder?
Ja, natürlich.
Wie lange muss man das denn durchhalten?
Also
wirklich nur ein spezielles Einzelfutter bekommt, um das abzuwägen dann am Ende.
Da möchte ich jetzt kurz noch das mit den Leckerlichen vorwegnehmen, weil ich habe jetzt gleich gesagt, natürlich ist das so. Man kann natürlich Leckerchen füttern, aber nicht mehr die bekannten. Man braucht neue Leckerchen. Und das ist dann oft die Schwierigkeit, die Umstellung auch auf das Neue. Durchziehen müsste man so eine Ausschlussdiät schon wenigstens mal 8 Wochen, wenn es sich um die Hautsymptome handelt. Und das ist es ja oftmals, ja. Bis sich da wirklich die Haut komplett erholt hat und man davon sprechen kann, dass das jetzt hier eine gesunde Katze ist. Wenn es um Magen-Darm-Symptome geht, dann muss man sagen, hat man einen großen Vorteil des Magen-Darm-Systems. Das regeneriert sich sehr schnell, das ist sehr schnell wieder auf den Damm und man muss dann oft nur 3 Wochen durchhalten, um ein ganz klares Ergebnis zu haben. Da hat man also einen schnelleren Erfolg und kann halt auch schneller so eine Provokation dann nochmal versuchen. Mhm. Jetzt wegen den Leckerchen, man müsste sich ja auf eine Fleischsorte konzentrieren, die das Tier bisher noch nicht bekommen hat. Also dass jetzt die Katze einfach noch nie gefressen hat. Wenn sie bisher noch nie Lammfleisch bekam, dann ist es Lammfleisch. Wenn es bisher noch nie Huhn war, dann eben Huhn. Es könnte aber eben auch was Exotischeres sein, je nachdem, wie groß die Bandbreite war, die man zuvor gefüttert hatte.
Kurzer Einwurf, das ist ja zunehmend schwierig, weil die Futtermittelindustrie hat ja irgendwie ein Faible für diverse Fleischsorten entwickelt im Laufe der letzten Jahre. Was vor 10 Jahren noch wirklich exotisch war, findet man jetzt auch schon tatsächlich im Zoofachhandel ohne Probleme und eben auch nicht unbedingt in Reinform, sondern auch schon gemischt wieder mit anderen Fleischsorten. Wie, was für eine Chance hat man denn da überhaupt was zu finden, was passt? Denn also ich sag mal so Lamm, Huhn, selbst Känguru, das gibt es ja mittlerweile schon so oft. Und wenn man relativ breit gefüttert hat in der Vergangenheit, dann wird es ja fast schon schwierig, was zu finden, was die Katze noch nicht hatte. Wenn man sich da überhaupt dran erinnern kann, das muss man auch mal sagen. Reicht das in der letzten Zeit oder bezieht sich das tatsächlich auf das gesamte Katzenleben?
Es wäre schön, wenn es das ganze Katzenleben, wenn man das kennen würde. Das ist ja eben gar nicht oft der Fall. Also man adoptiert ja auch Katzen in der Mitte ihres Lebens und dann weiß man von der Vergangenheit sehr wenig. Und dann kommt ja auch hinzu, dass man Gruppenbezeichnungen im Katzenfutterbereich verwenden darf. Da steht dann eben Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Dann weiß man jetzt, außer dass da vielleicht 4% Huhn dabei ist, nicht unbedingt, was denn da sonst noch mitverarbeitet wurde. Mhm. Normalerweise ist mein Geheimtipp, auch was die Akzeptanz angeht, das Schweinefleisch, weil viele Tierbesitzer da relativ skeptisch sind gegenüber Schweinefleisch und jetzt nicht bewusst Schwein als Sorte kaufen würden. Darauf sind natürlich auch sehr viele Futtermittelfirmen eingegangen und bieten Schwein gar nicht an als Sorte. Aber leider ist es schon möglich, dass eben unter Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse sich auch Anteile vom Schwein befinden können. Also das kann man dadurch nicht ausschließen. Und wenn man sowas eher gefüttert hat, also wo man eben diese Gruppenbezeichnungen hat, dann ist es wirklich ungemein schwer, etwas zu finden, was noch nie gefüttert wurde. Aber man muss jetzt auch mal sagen, du meintest jetzt, Känguru gibt es ja auch im Futtermittelhandel, das ist richtig, aber es ist sehr, sehr teuer. Und in einem üblichen Katzenfutter wird es jetzt nicht unbedingt mitverarbeitet worden sein. Und deswegen ist es schon noch wahrscheinlicher, dass das Kängurustrauß oder Lama eben noch nicht gefüttert worden oder verfüttert worden. Man könnte aber auch, man muss nicht so weit gehen, man könnte zum Beispiel auch mal eine Weile Forelle füttern. Kommt auch schon vor in Futtermitteln, aber ist nicht so häufig wie zum Beispiel Thunfisch oder Lachs oder sowas, ja. Also okay, das wäre vielleicht noch eine Idee.
Wir haben dann erstmal die Herausforderung, genau zu überlegen, was haben wir denn im Katzenleben überhaupt verfüttert? Und wenn die Katze schon ein bisschen was älter ist, dann kommt da, glaube ich, schon einiges zusammen mittlerweile. Und wenn genau. wir das gefunden haben, dann müssen wir noch schauen, wie wir das vernünftig in die Katze bekommen. Also Stichwort Futterumstellung, was ja echt auch sehr, sehr schwierig sein kann, wo es, glaube ich, oft darum geht, dass wir Menschen die Nerven verlieren und einfach sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht, sie frisst es nicht. Aber wo wir ja tatsächlich auch aufpassen müssen, weil wir können und dürfen unsere Katzen ja auch nicht einfach hungern lassen, weil das für die Katze auch nochmal gefährlich ist. Wie gehst du damit um? Was hast du da für einen Rat für uns?
Ja, was ich noch kurz sagen möchte zu dieser speziellen Proteinquelle, ist Folgendes, und zwar, wenn man wirklich absolut keine Ahnung hat, was eben die Jahre davor gefüttert wurde, dann sollte man sich auf jeden Fall auf das letzte halbe Jahr konzentrieren. Die Chancen sinken zwar, dass man den 100% Erfolg hat, aber es sinkt auch das Risiko, wenn die Allergene, die schon eben vor einem Jahr oder 2 Jahren mal gefüttert wurden, dass die jetzt noch eine Reaktion auslösen. Also das letzte halbe Jahr, das ist am wichtigsten. In dieser Zeit, da sollte eben das Futtermittel, was man sich aussucht, nicht gefüttert worden sein.
Nehmen wir mal an, wir haben es jetzt geschafft, wir haben eine alternative Futtersorte, eine andere Proteinquelle gefunden, halten das 2 Monate durch. Kann man wirklich dann sehr eindeutig sehen, dass es an dem Futter lag? Also beim Stichwort Kratzen und Juckreiz bei der Katze, sieht man das wirklich oder muss man dann noch mehr machen? Also ich bei mir, ich habe teilweise echt den Eindruck, ich bin ganzjährig, reagiere ich auf alles Mögliche, was draußen rumfliegt. Mein Allergologe hat mir auch mal gesagt, bei mir ist es hauptsächlich das Niesen, was auch ein Problem darstellt und mich echt nervt, dass ich auch mittlerweile so empfindlich bin durch meine Allergie, dass ich auch auf Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen, teilweise sogar auch, wenn im Auto vor mir jemand raucht und ich bekomme über Umwege diesen Zigarettenqualm mit, muss ich davon schon niesen, obwohl ich wahrscheinlich nicht auf Zigarettenqualm reagiere. Ist das bei Katzen so, dass man sagen kann, man ist da dann ein bisschen auf einer sichereren Seite?
Leider nein. Sie haben doch häufig Kombinationen aus verschiedenen Allergien. Das heißt, man spricht ja von so einer Art Schwellenwert. Ab wann eine Katze wieder die Symptome zeigt, einen Juckreiz aufweist. Und wenn eben so eine Kombination vorliegt, also zum Beispiel aus einer Flohspeichelallergie und einer Futtermittelallergie, dann kann man die mit eben dem richtigen Futter das erreichen, dass sie auf jeden Fall symptomfrei ist oder freier ist, eher keine Symptome zeigt oder nur leichte Symptome zeigt, aber sobald eben noch das andere Allergen wieder dazukommt, überschreitet sie eben diesen Schwellenwert. Man sollte jetzt zwar dann nicht sagen, Anna, dann ist es ja egal, wenn sie eh 2 Sachen hat und ich kann das eine nicht behandeln. Bei einer Flohspeichelallergie ist es natürlich wichtig, dass man die Parasitenprophylaxe einhält und absolut verhindert, dass sie eben mit Flöhen in Kontakt kommt. Aber es gibt ja noch andere Sachen wie eine Hausstaubmilbenallergie, die ist schon deutlich schwieriger zu managen, weil man die einfach nicht eingrenzen kann in dem Maße. Trotzdem kann es hilfreich sein, wenn man eben die zusätzliche Futtermittelallergie behandelt, weil sie dann deutlich weniger Symptome hat und einfach ein angenehmeres Leben. Aber es ist möglich, dass es immer wieder Krisen gibt, wie eben auch Stress durch Tierarztbesuch, Besuch kommt dazu, wir haben eine trockenere Luft im Winter und die Symptome treten wieder verstärkt auf. Obwohl man eigentlich meint, man hat ja die Futtermittelallergie in den Griff bekommen, hat man wahrscheinlich auch, aber der Schwellenwert wird aufgrund der anderen Allergene doch wieder überschritten.
Okay, verstehe.
Also das ist möglich. Aber wenn es eine reine Futtermittelallergie ist, ja, dann würde sie natürlich sofort oder sehr, sehr schnell ihre Symptomfreiheit wiedergewinnen, ihre Gesundheit wiedergewinnen, weil das Allergen entfernt wurde.
Okay, verstehe. Okay, dann hüpfen wir nochmal zur Futterumstellung. Da waren wir gerade schon mit einer Zehe eingetaucht.
Richtig.
Wie können wir das angehen? Also gerade bei unseren heiklen Katzen. Ich kenne auch ein paar, die sind nicht so heikel. Aber die meisten sind ja schon irgendwie eher schwierig, was die Futterumstellung betrifft. Oder auch gerade Katzen, die nicht ganz so vernascht sind. Die gibt es ja nun mal auch, die eher so die schlanke Linie bewahren ihr Leben lang. Was macht man mit denen? Wie kann man die umstimmen?
Also auf jeden Fall nur mit Geduld. Und normalerweise würde ich ja empfehlen, sofort das Futter mit dem Allergen wegzunehmen und das neue Futter ohne das Allergen zu füttern. Aber das kann man bei der Katze ja meist vergessen. Man muss immer eine Futterumstellungszeit einplanen und die darf man natürlich dann auch nicht werten, was die Symptome angeht, weil solange es das alte Futter noch gibt, wird es auch die Symptome noch geben. Und das ist unabhängig von der Menge, die man da eben füttert. Ja. Aber es ist eben sinnvoll, dass man dann lieber das über wenigstens eine Woche, wenn nicht sogar noch länger, 2-3 Wochen umstellt und ihr eben nicht das altbekannte Futter wegnimmt, sondern das Neue wirklich erstmal als Leckerli anbieten, immer wieder so ein kleines Stückchen Fleisch, entweder gewürfelt oder faschiert, anbieten, damit sie sich an den Geschmack gewöhnt, an die Konsistenz gewöhnt, in verschiedenen also Garzuständen und so weiter.
Mal als Beispiel, wenn ich dann auf Känguru umsteigen muss, dann empfiehlst du, pure Känguru-Fleischstückchen anzubieten?
Ja.
Oh, okay.
Und zwar entweder roh. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, was sie als Medikation auch bekommen hat. Also wenn sie zum Beispiel unter einer Cortisontherapie ist, dann ist ihr Immunsystem natürlich auch geschwächt. Dann ist es nicht sinnvoll, ihr rohes Fleisch anzubieten, weil sie dann leichter dazu neigen könnte, dann eine Infektion zu bekommen und zu erkranken. Und zusätzliche Erkrankung brauchen wir hier wirklich nicht. Die Fleischstückchen sollten dann natürlich in jedem Fall angebraten werden oder gekocht werden. Das muss man ein bisschen von der Katze abhängig machen, was sie eher mag. Es heißt eben, dass das Hack besser funktioniert, also dass es zerkleinert, doch besser akzeptiert wird. Aber ich kenne genauso auch Katzen, die es nur stückig akzeptieren würden. Das muss man ausprobieren.
Immer die Katzenregel.
Genau. Und eben wirklich erstmal nur das pure Fleisch und auch jetzt noch nicht an irgendwelche Zusätze denken oder Öle oder sowas. Öle wären natürlich toll für die Hautgesundheit, dass sich die Haut schneller regenerieren kann, aber haben am Anfang da einfach noch nichts zu suchen. Während der Futterumstellung würden sie das Ganze nur erschweren.
Schnurrige Werbung. Flexadin Advanced für Katzen ist der leckere Chew zur Unterstützung der Gelenkfunktion mit dem einzigartigen patentierten Inhaltsstoff UC2. Der positive Effekt von UC2 auf den Gelenkknorpel wurde in mehreren Studien bei Tier und Mensch unter Beweis gestellt. Flexadin Advanced ist nicht nur Gelenkunterstützung, sondern auch ein leckerer Chew, der von Katzen gerne gefressen wird. Unabhängig von Gewicht und Größe wird nur ein Chew pro Tag benötigt. Du möchtest mehr über Flexadin Advanced erfahren? Dann schau doch auf www.flexadin-advanced.de vorbei. Wie lange darf denn das Ganze dauern? So lange, wie es muss? Oder hast du da eine Faustregel, wann man nochmal einen anderen Weg einschlagen muss?
Also, wenn man das so als Leckerli anbietet und sie es absolut verweigert, auch nach 2 Tagen, dann macht es keinen Sinn, damit weiterzumachen. Dann muss man eine andere Fleischsorte ausprobieren, die vielleicht weniger intensiv schmeckt. Ja, also eine Katze ist sehr konsequent. Und ich rede ja hier nicht davon, dass man das alte Futter weglässt und ihr das neue jetzt hinstellt und sie muss es hinnehmen, dann verweigert es fast jede Katze, sondern es geht ja wirklich darum, sie an den Geschmack heranzuführen und an die Konsistenz. Und wenn man da aber rundherum merkt, dass sie wirklich rundheraus merkt, dass sie das verweigert, dann macht es keinen Sinn, da länger mit diesem Fleisch zu arbeiten. Dann ist der Geschmack ihr zu intensiv oder die Konsistenz. Vielleicht ist es auch zu faserreich. Man kriegt ja auch nicht von jedem Fleisch die gleich gute Qualität. Ja. Und dann ist es so, dann geht es mit dieser Fleischsorte nicht. Dann muss man eine andere ausprobieren. Und wenn man da jetzt 2-3 Sorten vielleicht ausprobiert hat und da einfach keinen Erfolg hat, auch egal in welchem Zustand man es anbietet, eben ob roh, gegart, gebraten, stückig oder eben püriert oder wie auch immer, wenn das alles nichts bringt, dann wäre der nächste Weg tatsächlich ein Fertigfutter auszuwählen.
Das heißt, der erste Schritt wäre tatsächlich mit purem Fleisch irgendwie zu versuchen. Wenn man das nicht klappt, wäre es ein Fertigfutter, was es ja zum Teil auch aus puren Fleischsorten mittlerweile gibt, Gott sei Dank. Was ja. ist denn von sogenannten hypoallergenen Futtersorten zu halten? Heißen doch so, oder?
So schimpfen sie sich, genau. Ja, genau. ja, also ich muss sagen, hypoallergen ist so ein Wort, ja, das wird sehr viel verwendet, aber was bedeutet es? Es soll sehr, sehr wenig oder nichts von einem Allergen enthalten und das kann es ja schon mal nicht, weil jedes Nahrungsprotein kann ein mögliches Allergen sein. Wir haben halt das Problem mit diesen kommerziellen Fertigfuttern, die jetzt eben so ein Monoprotein haben, so nennt sich das auch, also nur aus einer Fleischsorte bestehen, dass die in Fabriken hergestellt werden, wo zuvor eine andere Sorte produziert wurde oder danach eben eine andere Sorte produziert wird. Und man hat ja immer wieder Spuren in den Fertigfuttern gefunden von anderen Tierarten. Das heißt, es kann also eine Verschleppung geben, die dann... Die Katze bekommt jetzt zwar ein Trockenfutter mit Känguru, aber zeigt immer noch Symptome. Das muss jetzt nicht am Känguru liegen, sondern an den zusätzlich enthaltenen Huhn, was sich einfach durch Verschleppung da mit in die Charge sozusagen hineingeschleppt hat. Ja. Und das ist super schwer, dass man das kann man kaum ausschließen, weil dafür müsste der Futtermittelhersteller nur eine Produktionslinie für diese Fleischsorte haben. Das kann sich kaum einer leisten. Hm. Das wird zwar gereinigt und alles, aber es reichen, wie gesagt, Spuren aus. Und das macht es so schwer, diese kommerziellen Diäten zu empfehlen. Hm. Was ich natürlich bevorzugen würde, ist, dass man sogenannte hydrolysierte Diäten dann mal probiert. Das sind Diäten, wo das Protein, was in dem Futter enthalten ist, so stark zerkleinert wird, dass es als Allergen vom Körper nicht mehr wahrgenommen werden kann. Also Allergene haben eine bestimmte Größe, damit sie als solches eben erkannt werden. Und wenn man diese Größe unterschreitet, dann wird das akzeptiert, also vom Körper, dann gibt es keine Immunreaktion darauf. Und dann ist es auch egal, was für eine Proteinquelle drin ist. Das kann dann Hühnchen sein, auch wenn die Katze normalerweise auf Hühnchen reagieren würde mit einer Immunreaktion, würde sie es auf dieses Protein eben nicht mehr, weil es so zerkleinert ist, dass da eben keine Reaktion stattfinden kann.
Und diese Futtersorten gibt es beim Tierarzt oder so? Wo bekommt man die?
Ja, das sind tatsächlich Tierarztdiäten. Das heißt, man braucht entweder ein Rezept vom Tierarzt und kann das dann einreichen bei den Futtermittelfirmen und dann kriegt man halt sein Futter jeden Monat oder so, wie man es sich halt bestellt. Oder man kauft es direkt beim Tierarzt. Es gibt verschiedene Anbieter, also auch da, und es gibt auch Nass- und Trockenfutter, also man hat da schon ein bisschen eine Flexibilität, falls das eine eher akzeptiert wird als das andere, dann hat man schon noch Möglichkeiten. Also das wäre noch ein Weg, den man einschlagen könnte. Viele sind halt skeptisch gegenüber hydrolysierten Diäten, weil sie sich halt nicht vorstellen können, dass so ein schnödes Hühnchen oder manchmal wird ja auch werden Fetern, also Fetermehl hydrolysiert und dann kommt es einem vor, man würde seiner Katze ja Abfallprodukte füttern. Und dadurch kommt da so eine gewisse Skepsis auf und man möchte solche Diäten nicht füttern. Aber was man halt wissen muss, durch diese Zerkleinerung, durch diese Hydrolyse, hat man da wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Protein, was die Katze super gut verwerten kann und was ja auch dem Magen-Darm-Trakt dann sehr gut tut, wenn er jetzt einfach viel weniger Arbeit hat aufgrund dessen, weil das schon so schön zerkleinert ist für ihn. Und da sind da eben auch keine Mängel zu erwarten, also die jetzt zum Beispiel bei einer reinen Fleischfütterung mit der Zeit ja kommen würden. Das, man hat ja da schon Mineralstoffe und Vitamine und vielleicht auch schon Fettsäuren zugefügt. Ich will jetzt ja nicht voll die Lanze brechen für die Futtermittelindustrie, aber ja, man hat halt das rundum sorglos Paket gleich bei dieser hydrolysierten Diät, auch wenn sich die Zutatenliste nicht so angenehm liest. Im Vergleich dazu ist es oft schwieriger, eben eine Katze auf eine selbst zubereitete Ration umzustellen und dann auch das so lange durchzuhalten mit ein und derselben Fleischsorte.
Ja, das ist wieder so die Sache, es muss ja auch für den Halter, für uns Halter praktikabel sein. Und wer vorher noch nicht zum Kochtopf geschritten ist für seine Katze, der wird sich da dann auch schwer tun. Ich meine, in der Not, wenn man sieht, wie das Tier leidet, macht man natürlich viel, viel mehr nochmal als im normalen Alltag, wenn jetzt die Katze gesund ist und fröhlich durch die Gegend hüpft. Aber trotzdem finde ich es immer schön, wenn es auch solche fertigen Lösungen gibt für diejenigen, die jetzt auch so ein bisschen eine Hemmschwelle haben, das selbst zu machen und sich dann vielleicht jeden Tag fragen, habe ich das jetzt richtig gemacht? Hat sie jetzt genug davon gefressen? Und man möchte ja dann in dem Fall wirklich nur das Beste. Eine Frage zu den Proteinquellen habe ich noch. Wie sieht es denn aus mit Insektenprotein? Das wird ja auch immer mehr. Und da kann man ja dann wahrscheinlich am sichersten sein, dass die Katze es vorher noch nicht gefressen hat. Es sei denn, man hat immer wirklich wild alles ausprobiert, was es so gibt. Aber wie sieht es mit Insektenfuttersorten aus?
Das ist eine sehr schöne Frage. Besonders, weil du sagst, da kann man sich so sicher sein, dass sie das noch nie hatte. Also nicht. Bei meinen Katzen kann man es definitiv nicht. Denn nicht, weil ich alles kaufe, was auf dem Markt zu finden ist, sondern weil meine Katzen sehr gerne Insekten essen und sie sich selbst erjagen. Und deswegen, ich finde gar nicht, dass das so eine innovative Proteinquelle für die Katze ist, da sie die oft schon kennt. Ich meine, Insekten, ich will jetzt nicht eine ganze Klasse als Allergen beschimpfen, sondern natürlich gibt es da auch verschiedene Arten und man reagiert ja nur, weil man noch das eine reagiert, nicht auch auf die anderen Arten, das ist natürlich klar. Das heißt, es kann sehr gut funktionieren. Auch da würde ich eben drauf schauen, ist das ein Unternehmen, das nur dieses Futter herstellt auf Basis von Insektenprotein oder ist Insektenprotein eine Sorte von vielen und wird dann davor wieder Huhn, die Sorte Huhn hergestellt und danach die Sorte mit den Soldatenfliegenlarven. Dann hat man sonst das gleiche Risiko. Aber es ist auf jeden Fall eine Option. Es gibt tatsächlich noch nicht wirklich viel im Katzenbereich, was das Insektenprotein angeht. Viele haben dann noch so die Hemmschwelle, die Sorge, dass die Katze es nicht akzeptiert. Aber wie gesagt, also meine Jageninsekten, ich wüsste jetzt gar nicht, was so dagegen sprechen würde, dass das ein Futtermittel ist.
Okay, verstehe. Wir haben jetzt einen wunderschönen Einstieg in dieses Thema bekommen. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Ich hätte
noch 1000 Fragen und ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht es ebenso. Also schickt uns gerne eine E-Mail an sabine@katzen-podcast.de. Ich werde das sammeln und dann der Melanie auch im Vorfeld zur Verfügung stellen, wenn es dann weitergeht mit unserem Experten-Talk zum Thema Futtermittelallergie, ja oder nein. Und ja, was können wir denn erwarten, Melanie? Du hast doch bestimmt schon an etwas gedacht, was wir dann von dir gezeigt bekommen oder was du dann noch erzählen wirst. Gibt es da irgendwas, was du schon als kleine Vorschau geben kannst?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wir dann mal ein bisschen mehr auch auf das Leckerli-Management eingehen könnten und auch wie man dann vielleicht mit Ölen mit der Zeit die Hautgesundheit unterstützen kann oder mit Zusätzen für den Magen-Darm-Trakt, dass einfach die Gesundung des Tieres ja schneller voranschreitet. Dann würde ich sagen, könnte man auch noch mal einen Ausflug Richtung Futtermilben wagen. Was haben die denn für eine Bedeutung? Und muss man die auch ernst nehmen und was sind da für Tipps, die ich da bereithalte, genau. Also das wären so Themen, die mir jetzt spontan einfallen.
Ja, also ich denke, es wird nicht langweilig. Wir werden jetzt also eifrig Fragen sammeln und dann melden wir uns quasi nochmal wieder und ihr erfahrt, was wann wo von uns geplant ist und wann wir Melanie denn dann wiedersehen werden und weiter quasi uns einen kleinen Schlachtplan schon mal erstellen, wie wir mit diesem ja doch manchmal sehr, sehr unangenehmen Thema umgehen können, damit wir unseren Katzen bestmöglich helfen können. Ja, vielen lieben Dank, Melanie. Es war mir
sehr gerne. Und mir auch.
Ich freue mich schon auf das, was da noch kommt. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal die Info. In den Shownotes findet ihr alle Kontaktdaten zu Melanie, also wo ihr sie auch außerhalb des Podcasts quasi buchen könnt und eine Futtermittelberatung, eine Ernährungsberatung mit ihr zusammen machen könnt. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz tolle und wichtige Option, dass man das ja auch ein bisschen übers Internet machen kann und nicht unbedingt vor Ort sein kann, muss. Und ich hoffe, ihr nehmt das alle sehr, sehr offen auf und denkt mal drüber nach, was man da vielleicht noch für feine Schräubchen drehen kann, um die Katzengesundheit aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!
Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Und jetzt aus die Maus!